Ja, das Miteinander der Generationen ist unser Thema und das ist schon immer ein schwieriges Thema gewesen. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, da wird man wahrscheinlich keine Zeit finden, wo es leicht gefallen ist, miteinander klarzukommen in den verschiedenen Generationen, von jung bis alt. Ich meine, wenn man älter wird, hat man manchmal den Vorteil, dass man sich, also manche zumindest, nur noch an die schönen Sachen erinnert von früher. Aber wer wirklich noch ein gutes Erinnerungs- und Reflexionsvermögen hat im Alter, der wird zugeben, als man selber jung war, waren die, wenn man so schaut, wie leben wir selbst, wie leben wir als Christenheit, ist es denn das, was man sieht, das, was hier rüberkommt, was hier auch im Text steht? Im Sinne Jesu sind wir dazu berufen, uns zu demütigen, denn Jesus selbst ist diesen Weg gegangen, Gott selbst. Ich meine, wie kommt Gott auf diese Welt? Wie gewinnt er auf dieser Welt? Wie baut er sein Reich auf dieser Welt? Wie bringt er seine Interessen durch auf dieser Welt, indem er sich selbst erniedrigt und alles aufgibt an Herrlichkeit und Macht? Sein Gottsein mal kurz quasi halb an den Nagel hängt, um Mensch zu werden. Also das ist sein Weg, um seine Ziele zu erreichen auf dieser Welt. Und daran müssen wir es immer wieder abgleichen und schauen, wie versuchen wir unsere Ziele zu erreichen. Vielleicht auch unsere Ziele im Hinblick auf Leute anderer Generationen, die wir in unseren Gemeinden vorfinden oder so. Was ist der Weg Gottes, dass Dinge zum Ziel kommen, indem man sich selbst erniedrigt, indem man Opfer bringt, indem man sich nicht selbst erhöht, sondern darauf wartet, dass Gott es tut. Und indem wir uns erst recht nicht auch innerlich über andere erhöhen und denken, dass wir nun jetzt das Rad neu erfunden haben und die höchst entwickelte Generation aller Zeiten sind. Wie absurd. Ja, also gerade wenn man diese Texte liest von früher, wie daneben ist das, mit so einer Arroganz durchs Leben zu gehen. Und ich erwische mich ja selber immer wieder dabei, wo ich merke, Mann, da bin ich falsch gewickelt. Das ist nicht wahr, sondern letztendlich sitzen wir alle in einem Boot und wir müssen lernen, uns an Jesus zu messen und nicht aneinander oder an einer anderen Generation und dann vergleichen, wer ist besser, wer hat mehr geleistet, wer kriegt es besser hin oder so, sondern also in der Konfrontation mit Jesus merken wir, dass wir alle voller Mangel sind, dass wir alle seine Gnade brauchen, dass auch keiner besser ist als der andere. Und ich glaube, das ist erstmal so eine Grundlage, so ein Grundverständnis in der Gemeinde Jesu, was sacken muss. Ansonsten wird unser Miteinander auch keine Frucht bringen. Also auch das Miteinander der Generationen, das basiert auf dieser Ebene hier. Ja, die Älteren sollen nicht über die Jüngeren herrschen, wird hier gesagt, nicht regieren wollen, sondern Freiheit geben und das Gute vorleben. Das ist was, was Petrus hier nochmal betont. Also das ist dann auch die Frage, wenn ich als älterer Mensch was sehe, was andere gerade nicht sehen und ich will eigentlich das vermitteln, um vielleicht auch den Laden zu retten, dann ist die Frage, wie tue ich das? Und hier sagt Petrus, ja, nicht als die, kommt nicht als die, die über diesen Bereich herrschen wollen, der euch gegeben ist, als Hirten, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Indem ihr auf eine Weise lebt, die so attraktiv ist, so anziehend, dass die Jüngeren sagen, wenn ich mal groß bin, wenn ich will auch mal so werden. Und das ist, ich will auch mal so eine Beziehung zu Gott haben, wie der oder die. Und ich will auch mal so weise sein und in Situationen so gut reagieren können, in Konflikten so gut agieren können wie diese oder dieser in der Gemeinde, dann hat es wirklich Kraft und dann wird es auch eine Gemeindekultur verändern. Dann wird es auch Menschen in jüngeren Generationen verändern, wenn man in dieser Weise wirksam wird. Und was sollen die Jüngeren machen? Na, die sollen sich den Älteren unterordnen. Und es ist so ein Kreislauf. Also die Älteren sind aufgefordert, nicht regieren und herrschen zu wollen. Und die Jüngeren sind aufgefordert, sich unterzuordnen. Das bedeutet, beide Seiten sind aufgefordert, sich selbst eigentlich zurückzunehmen. Und zu schauen, wie man mit einem demütigen Herzen dem anderen begegnet. Deswegen ja dann auch die Summe des Ganzen, alle umkleidet euch miteinander hier mit Demut. Das ist das, was Petrus hier sagt. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist eine Familiengeschichte, muss man sagen. Das ist ja schon so spannend zu sehen, wie die Bibel den Beginn der Menschheit beschreibt. Es hat einen Ursprung, es ist im Grunde eine riesengroße Familie. Gott hätte es ja auch anders machen können. Der hätte ja auch dafür sorgen können, dass einfach zeitgleich 20.000 Menschen entstehen, die alle gleich erwachsen sind und keine genetische Verbindung haben oder irgendwie. Sondern die ganze Menschheit ist als Familie geschaffen worden von Gott. Wir sind Familie, deswegen redet das Alte Testament dann auch immer wieder von den Vätern und von den Kindern, von den Vätern und den Söhnen und Müttern und Töchtern. Das ist der Denkhorizont des Reiches Gottes auch. Also man redet von den Kindern Israels in der Bibel. Israel ist ja auch Jakob, der hat ja dann den Namen Israel bekommen. Und das sind sozusagen alles die Kinder des Vaters und der Väter. Und dann redet die Bibel von Abraham, Isaak und Jakob, also gleich mal drei Generationen. Und dann ist es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also Gott identifiziert sich mit diesen Generationen hier auf dieser Welt. Und wir lesen in der Bibel dann immer wieder vom Gott dieser Menschen, dieser Familien, dieser Väter und Söhne und Enkel, die ihn erlebt haben. So funktioniert das Ganze. Man kennt so auch in der Theologie und in den Religionswissenschaften den Begriff des Vätergottes, den wir in der Bibel finden, weil es untrennbar damit verbunden ist, dass Gott den Vätern und den Söhnen und den Enkeln erscheint und sie gemeinsam ihren Gott anbeten, durch die Generationen hindurch. Gott sucht Beziehung zu einem Vater und durch das hindurch kommt er dann auch zum Sohn. Und man kann sich das vorstellen, so das fließt, seine Verheißungen, sein Wille, seine Gedanken, das fließt von einer Generation zur anderen. Er offenbart sich auch wieder den nächsten Generationen, aber manche Dinge bekommen die Nächsten nur, indem sie auf die Ersten schauen und ihre Eltern ehren, um dann was zu bekommen, was Gott ihnen gegeben hat. Letztendlich führt Paulus das ja dann fort in Römer 11, wo er sagt, auch wir sind eingepfropft in diesen Stamm, also in Israel, da wird das Ganze riesengroß, das ganze Bild, also wo die ganze Welt, alle, die Jesus nachfolgen, dann mit hineingenommen sind in das, was Gott eben den Vätern schon offenbart hat und dem ganzen Volk Israel gegeben hat. Und von denen her kommt es dann auch zu uns. Und deswegen sagt Paulus auch, ich sage es mal mit meinen Worten, ihr seid, so auf Sächsisch, ihr seid blöde, wenn ihr euch abschneidet von diesen Wurzeln, weil dann kommen bestimmte Dinge, die Gott geben will und die Gott tun will, gar nicht mehr bei euch an. Das ist ja für jeden Gärtner und jedem Bauern ein ganz bekanntes Phänomen. Ja, wenn man einen Ast abschneidet, dann kommt da kommen keine Nährstoffe mehr durch und dann bringt es keine Frucht mehr. Deswegen jedes Mal, wenn wir uns abschneiden von den Vätern, und das sage ich mal im biologischen Sinne, die uns gezeugt haben, die Vorväter, aber auch im Geistlichen, diejenigen, von denen wir geistlich was empfangen haben, die uns vielleicht geistlich geholfen haben, ins Leben zu kommen, da kann man das genauso sehen, so wie eben man das im Großen und Ganzen dann auch sehen kann. Wir sind auch hineingeboren worden vielleicht oder hineinbekehrt und erweckt worden in ein bestimmtes geistliches Umfeld auch, was uns hervorgebracht hat. Und das wiederum hat auch eine Wurzel, hat auch eine Herkunft, wo das geistlich in Gang gesetzt wurde. Und das geht dann zurück bis auf Israel und letztendlich bis zu Gott selbst. Und man kann sich das wie so einen Baum vorstellen, wie so ein Ölbaum eben, die Wurzeln. Und dann gibt es aber auch einen Stamm, dann gibt es verschiedene Äste, dann gibt es Zweige und irgendwo hängen wir dann dran. Und wenn ich jetzt eine Herzenshaltung mir aneigne, wo ich denke, ich habe es jetzt weitergebracht und ich bin besser als alle, die vor mir waren. Und ich verachte das, wo ich vielleicht herkomme, wo ich mal groß geworden bin oder so, egal ob im Natürlichen oder im Geistlichen, na dann ist es, als ob ich mich abschneide von dem, wo Gott mich eigentlich angepfropft hat. Und dann säge ich da was ab und dann wird es verdorren. Das ist die normale Folge. Und es könnte vielleicht sein, dass manches auch in der Gemeinde Jesu heutzutage und in allen Zeiten deswegen so verdorrt ist, weil man zu wenig auf diesen Punkt achtet. Und weil man zu wenig gelernt hat, das zu ehren und wertzuschätzen, wo man herkommt. Weil immer wieder dieser Trieb in uns Menschen ist, aus Stolz und Arroganz heraus zu glauben, dass mit uns jetzt die Erweckung losgeht, dass mit uns jetzt das Leben auf die Erde gekommen ist. Und dass wir es jetzt besser wissen, besser erkannt haben, besser durchblicken, als die, die vor uns waren. Und die, wo ich vielleicht aufgewachsen bin und groß geworden bin. Und es mag ja sein, dass in unserem Leben eine Frucht hervorkommt, die die anderen nicht erlebt haben. Aber es würde gar keine Frucht kommen, wenn ich nicht an dem wachsen würde, wo ich herkomme. Also wenn ich nicht da herausgewachsen wäre. Und letztendlich hat Gott in der Bibel immer eine Perspektive von seinem Leib als Ganzen durch alle Zeiten hindurch. Und wenn wir heutzutage vielleicht Dinge erleben, die besonders sind, die gut sind, wo wir merken, da kommt geistlich eine Frucht hervor, dann doch nicht wegen uns, weil wir es jetzt endlich begriffen haben, sondern das basiert doch auf dem Fundament von vielen Generationen, die vor uns schon waren, die vor uns schon gebetet haben, dass manche Dinge mal passieren werden. Wir sind doch nur ein Teil vom Ganzen. Und diese Perspektive, die kann man auf alle Ebenen bringen, also im Kleinen wie im Großen. Das gilt für die leibliche Familie, so im ganz natürlichen, biologischen Sinne. Jeder hat irgendwann mal eine Mutter und einen Vater gehabt und Vorfahren und ein familiäres Umfeld, wo man reingehört. Dann kann man das übertragen auf das geistliche Umfeld, wo man vielleicht auch herkommt. Und dann kann man das auch im Großen und Ganzen auf die ganze Gemeinde Jesu, den ganzen Leib Jesu übertragen. Und wir sind herausgefordert, das wertzuschätzen und zu ehren, was vor uns war. Ich meine, deswegen ja auch schon in den 10 Geboten die Aufforderung, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, was der Herr dein Gott dir geben wird. Das heißt, es gibt hier einen unmittelbaren Zusammenhang dazwischen, ob es mir gelingt, die Väter und Mütter zu ehren, was nochmal ein weites Feld ist, weil man hat es ja immer mit unvollkommenen Vätern und Müttern zu tun, genauso wie man es auch mit einem unvollkommenen Leib Jesu zu tun hat und man hat es auch mit einem unvollkommenen Israel zu tun. Also Paulus ist sich doch sehr wohl bewusst, wenn er im Römerbrief schreibt, wir sind eingepfropft und verachtet das nicht, und sondern seid euch dessen bewusst, dass ihr nichts seid ohne diese Wurzeln. Da ist sich doch Paulus bewusst, die ganzen Irrwege, die Israel gegangen ist im Laufe der Jahre. Ist doch nicht so, dass er da was schönredet und sagt, das ist alles schon immer perfekt und heilig gewesen. Sowas gab es ja sowieso noch nie. Keiner von uns ist in einer heilen Gemeinde oder Gemeinschaft von Christen groß geworden. Keiner von uns ist in einer heilen Familie groß geworden. Die Probleme sind überall ein bisschen unterschiedlich und in manchen Bereichen trifft es einen viel krasser als in anderen. Und jedes Leben ist verschieden und für jedes Leben brauchst du eine eigene Antwort Gottes, wie man damit jetzt klarkommt und was es bedeutet, diejenigen zu ehren, die uns da vielleicht manchmal auch in brutaler Weise vorangegangen sind. Aber das ist was, was wir mit Gott suchen müssen, bei Gott suchen müssen, wie sieht es denn aus? Aber unsere Entscheidung ist, wollen wir es überhaupt? Wollen wir überhaupt diejenigen ehren, so wie es halt heißt in den 10 Geboten, ehre Vater und Mutter? Mal egal, wie das aussieht. Ein wichtiges Beispiel bei diesem Thema ist aus meiner Sicht Elia. Elia ist ja also einer meiner Lieblingspropheten und Helden in der Bibel. Also die Geschichten mit ihm, die sind echt atemberaubend, genauso wie bei Elisa dann auch. Aber Elia hatte ja diesen überragenden Sieg auf dem Berg Karmel, wo die Hunderte von Baals Propheten und von der Aschera, die Propheten, dann erlebt haben, dass Gott das Feuer fallen lässt auf den Altar und Baal nicht. Also es war im Grunde eine Erweckung, die dort war. Das ganze Volk hat es gesehen und dann gerufen, der Herr ist Gott. Also man muss sagen, Elia hat mit seinem Wirken dort eine riesengroße Erweckung zustande gebracht, mitgewirkt, einen Riesensieg erlebt. Und in diesem historischen Siegestaumel kommt dann die Königin und droht ihm und sagt, morgen bist du tot. Das, was du heute gemacht hast, das war dein Ende. Und diese Drohung, die trifft ihn so mit einem Mal, da kommt eine Todesangst über ihn. er rennt weg, er flieht, läuft um sein Leben und er kommt in die Wüste und will am Ende nur noch sterben. Also da kommt eine Kraftlosigkeit in ihn, obwohl er gerade sowas Atemberaubendes erlebt hat. Und dann ist er völlig entkräftet und er bittet Gott, dass Gott ihm das Leben nimmt. Vom überragenden Sieg in die tiefste innere Verlorenheit. Und in diesem Moment kommt es zu einer entscheidenden Erkenntnis in Elia. Da sagt er einen spannenden Satz, wo man sehr leicht drüber hinwegliest. Da sagt er in 1. Könige 19, Vers 4, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin. Also er bittet Gott, dass er ihm das Leben nimmt. So weit unten ist er und dann sagt er, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Diese Erkenntnis, die kommt am Tiefpunkt in seinem Leben. Da kann man sich fragen, steht jetzt nicht so viel drin, aber hat er es vorher vielleicht anders gesehen? Also wenn dieser Satz jetzt hier kommt, so am Tiefpunkt, wo er sagt, nimm mein Leben, es hat alles keinen Sinn, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Da müsste man vielleicht von außen sagen, naja, doch schon, weil das, was du gerade erlebt hast, das haben deine Väter nicht erlebt. Das war überragend und du bist sowieso in der Geschichte Israels eine der herausragendsten Persönlichkeiten in Jahrtausenden, muss man sagen. Ne? So aus unserer Sicht müsste man sagen, na komm, jetzt nimm es nicht so schwer, du bist ein Held aus geistlicher Sicht. Und wer weiß, wie sich Elia auch vorher gefühlt hat, aber das ist relativ egal, denn an diesem Punkt hier trifft ihn diese Erkenntnis total hart anscheinend. Er sagt, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Diese Erkenntnis, die geht tief. Und worum es hier, glaube ich, geht, ist ja nicht ein objektiver Vergleich und ein Aufwiegen. Was hat er denn geleistet, was die Generationen vor ihm nicht geleistet haben? Oder worin ist er denn besser als alle, die waren und alle, die kommen? Und so, es geht ja hier nicht um Erfolge und Misserfolge. So funktioniert das Reich Gottes überhaupt nicht. Dass wir uns miteinander vergleichen und unsere Erfolge und Misserfolge abmessen und schauen, wer es weitergebracht hat. Diese Diskussion hatten die Jünger auch. Hinterm Rücken von Jesus und haben sich gefragt, wer ist der Größte und wer verdient es dann zur Linken und zur Rechten zu sitzen und dann schickt da Johannes noch die Mutti vor, die nochmal mit Jesus redet, ob die das dann klar machen kann, wo er dann sitzen kann im Reich Gottes. Und diese Diskussion rauf und runter, das sind ja welche, die vielleicht lassen wir es manchmal nicht raus mit unseren Worten, aber was innerlich abgeht, ist doch manchmal nicht so viel anders. Und darum geht es ja aber gerade nicht. Und ich glaube, genau das ist es, was Elia in diesem Moment auch in aller Tiefe erfasst hat, dass es um all das gar nicht geht, was er geleistet hat und was da gerade an Wundern passiert ist, sondern was am Ende hier steht, ist einfach die Erkenntnis, gemessen an Gott, bin ich kein bisschen besser als irgendein anderer Mensch, der vor mir gelebt hat. Ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn wir uns einbilden, wir wären besser als unsere Väter oder Mütter, dann liegt es vielleicht daran, dass wir zu wenig auf Gott schauen und uns mit ihm vergleichen und viel zu sehr an Menschen uns messen. Aber das ist ja nicht die Blickrichtung von einem Nachfolger von Jesus, sondern wir schauen auf Jesus und gemessen an ihm müssen wir alle zugeben, dass wir nicht besser sind als unsere Väter und unsere Mütter. Diese Anerkennung seiner Väter, die er hier bringt, also das ist ja auch eine Wertschätzung gegenüber seinen Vätern letztendlich, diese Aussage. Er sagt, ich habe es nicht weitergebracht als die. Und er erkennt sie damit an. Und das ist der Wendepunkt in seiner Situation hier. Ab da nimmt seine Kraft wieder zu. Man kann es ja, diese Situation fast sinnbildlich sehen, wie er in die Wüste rennt und immer kraftloser wird und dann erkennt er, ich bin auch nicht besser als meine Väter, ich bin im Grunde einfach nur ein Teil von dieser großen Familie und bin von Gottes Gnade abhängig. Und ab diesem Moment kommt die Kraft wieder zurück in sein Leben, da kommt ein Engel, versorgt ihn, Gott gibt ihm übernatürliche Kraft, er läuft dann da 40 Tage und so, bis er dann an den Berg Horeb kommt, in die Gegenwart Gottes, der Berg, wo Gott damals dem Mose gesagt hat, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das dein Herr dir geben wird. Dort an diesem Berg kommt er und hat an Kraft wieder gewonnen in diesem Moment, wo er diese Aussage über seine Väter getroffen hat. Und die nächste Aufgabe, die Gott ihm gibt, das ist spannend, das sind gleich drei Aufgaben, die er hintereinander sagt. Er sagt, jetzt geh dahin und dann mach das und mach das. Er gibt ihm drei Aufgaben. Das eine ist, Gott sagt zu ihm, geh nach Damaskus und salbe Hasasiel zum König der Aramäer. Danach salbe Jehu zum König von Israel. Und dann geh zu Elisa, den kannte er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, geh zu dem und salbe ihn als dein Nachfolger zum Propheten. Das heißt, Gott setzt ihn ein wie in eine väterliche Position für zwei Könige und einen Propheten. Und also mit den zwei Königen ja gleich zwei Nationen dazu. Also er soll zwei Leute zum König salben, bei den Aramäern und in Israel. Und dann noch Elisa, diesen überragenden Propheten, den soll er jetzt ranziehen und ihn salben als seinen Nachfolger rannehmen. Also indem Elia seine eigenen Väter ehrt und sich nicht für was Besseres hält als die, die vor ihm waren, wird er selbst zum Vater für andere mit einer unglaublichen Reichweite. Gott gibt ihm eine väterliche Funktion für Könige und für die nächste Prophetengeneration. Das ist ja auch spannend, da gibt es dann noch diese ganzen Prophetenjünger, die dann damit rumlaufen, wo man gar nicht so viel weiß, was die da machen. Die sind auch prophetisch unterwegs, die folgen da auch Elia und Elisa nach. Und da kommt also eine ganze Generation von Propheten hervor in dieser Zeit. Und Elia ist der Vater dieser ganzen Bewegung, kann man sagen. Und er wird dazu, nachdem er erkannt hat, dass er seinen eigenen Vätern nichts voraus hat. Und ich finde das einen ganz spannenden Zusammenhang, als ich das gelesen habe. Dass, also wir sind von Gott als geistliche Väter und Mütter sind wir eingesetzt oder wir werden eingesetzt, wenn wir lernen, unsere eigenen Väter und Mütter zu ehren. Auf allen Ebenen, im Natürlichen und im Geistlichen. Also das hat was damit zu tun, also man kann es vielleicht so sagen, das kann man sich einfach vorstellen mit diesem Ölbaum oder überhaupt mit jedem Baum, dass ein Ast weiter wächst, weitere Zweige hervorbringt und Frucht bringt, das passiert ja nur, wenn er fest verwurzelt ist in dem, wo er herkommt. An den Ästen und dem Stamm und den Wurzeln, wo er rausgewachsen ist. Sobald er sich davon loslöst, weil er denkt, er kommt alleine klar, wird es vielleicht, dann kann es sein, es geht allmählich, man kann es nicht gleich im Zusammenhang miteinander bringen, aber allmählich wird was verdorren. Und es wird weniger Frucht hervorbringen, zumindest wird nicht mehr das am Ende hervorkommen, was Gott eigentlich geben will. Ja, also man kann diese Geschichte von Elia fast sinnbildlich sehen. In dem Moment, wo man im Umkehrschluss sozusagen sich loslöst von den Vätern und denkt, man ist besser, geht es in die Wüste. Also dann nimmt die Kraft ab, dann verliert man die Kraft. Er sagt ja dann sogar noch, ich bin übrig geblieben. Ist keiner mehr da, außer ich. Das ist dann auch diese Perspektive, die man in so einer Situation hat, dass man, also ich würde mal sagen, wenn wir nicht lernen, unsere Wurzeln, unsere geistlichen und natürlichen Wurzeln zu ehren, dann macht es auch was mit unserer Gesinnung, mit unserer Perspektive. Das kann in zwei Richtungen aushaken, das Ganze. Entweder in so ein elitäres Denken, dass man so sagt, also außer mir ist keiner, der hier groß relevant ist für die Welt und fürs Reich Gottes. Also ist keiner übrig geblieben. Oder in so einer Haltung, so einer Opfermentalität, dass man sagt, es ist keiner mehr da. Keiner, der noch hier zu mir hält oder der noch auf dem richtigen Weg ist. Und keiner mehr da, der noch von Gott was hören will und so. Also beides ist eine Frucht davon, dass man eigentlich nicht mehr richtig fest verwurzelt ist. Und dann kommt Gott zu Elia und sagt, hör mal, ganz so schlimm ist es gar nicht, es sind noch 7000. Und Gott zeigt ihm erstmal, wo er eigentlich eingebettet ist, in was für ein Umfeld, was er gar nicht mehr wahrgenommen hat. Er hat nicht mehr wahrgenommen, an welchem Baum er eigentlich gerade dranhängt. Und dass 7000 sind, die, so wie er, Gott die Treue halten. Und das sind die Dinge, die werden dann klar, wenn man sich entscheidet, wieder fester anzudocken an das, wo Gott einen eingepfropft hat. Und wenn man bereit ist, die Väter und die Mütter zu ehren, damit das, was Gott ihnen gegeben hat, auch in mein Leben kommt. Und dann wird man stabil werden. Dann wird man auch wieder mehr wahrnehmen können, wer eigentlich alles noch dazugehört. Wer noch alles Teil des Ganzen ist. Dass da noch 7000 sind. Und gedacht hat man vorher, ich bin alleine. Keiner ist mehr so wie ich. Also ich kann von daher, wenn ich das alles so lese, eigentlich nur dazu ermutigen, Frieden zu schließen mit der eigenen Herkunft. Mit der eigenen natürlichen, biologischen Herkunft und auch mit der eigenen geistlichen Herkunft. Und nicht zu glauben, dass man besser wäre als diejenigen, die uns hervorgebracht haben. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger und sehr tiefer Grundsatz ist, so wie das Reich Gottes halt funktioniert. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht in dieser Geschichte von Elia auch einen Zusammenhang gibt zu dieser Prophetie, die wir dann in Maleachi lesen. Die habe ich vor ein paar Wochen erwähnt. Da haben wir ja die letzten Sätze des Alten Testaments. Das hier sind die letzten Verse des gesamten Alten Testaments. Und da wird eine Prophetie nochmal gebracht, die mit Elia zu tun hat. Und die heißt folgendermaßen, Maleachi 3, ab Vers 22, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe, wie zum Beispiel so ein Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Also haltet das im Gedächtnis. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also der große und furchtbare Tag des Herrn, nicht der große und furchtbare Elia. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und hier haben wir es wieder. Elia wird kommen, das diskutieren wir heute nicht, in welcher Weise das jetzt man sich praktisch vorstellen muss, aber wir merken, diese Botschaft der Versöhnung der Generationen hat was mit dem zu tun, was Elias Leben ausgemacht hat. Er wird, bevor das Reich Gottes in voller Kraft endgültig anbricht, wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umgekehrt, bekehrt, könnte man sagen, wieder zugewendet. Nachdem es voneinander abgewendet war. Man erkennt sich plötzlich wieder. Das ist ein endzeitliches Szenario. Wenn man so über endzeitliche Prophetien redet, da stellen sich die meisten immer die schlimmsten Sachen vor. Aber wir haben auch eine Fülle von biblischen Prophezeiungen, die sozusagen dem endgültigen Kommen Jesu vorneweg gehen. Wir haben das natürlich schon beim ersten Kommen Jesu gehabt, dass Johannes der Täufer kam und Jesus ihn mit Elia identifiziert. Aber ich glaube, es hat also viele Prophetien, die haben mehrere Ebenen, mehrere Erfüllungsebenen. Und ich glaube, eine davon ist auch die, dass auch bevor Gott wirklich endgültig dann sein neues Reich aufrichten wird, das auch vorangehen wird. Dass die Generationen zueinander finden. Denn da, wo Gott ist, da kann nicht gleichzeitig Spaltung sein innerhalb seiner eigenen Familie zum Beispiel oder innerhalb unserer Familien oder so. Natürlich, wir haben es nicht immer in der Hand, deswegen lesen wir auch in der Bibel, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Es liegt auch manchmal nicht an uns und dann ist es so. Aber so viel an uns liegt, lasst uns das Miteinander und die Wertschätzung der Generationen suchen, denn das ist etwas, was mit dem Reich Gottes untrennbar verbunden ist. Deshalb ist genau das auch, glaube ich, ein Punkt, der so angreifbar und so umkämpft ist. Das Miteinander der Generationen ist ein sensibles Gut, das sofort zerbröckelt, wenn man nicht tief in Gott verwurzelt ist. Das geht einem zu leicht abhanden, weil dann menschliche Neigungen und Ego und alles dazukommt und das untergräbt das Miteinander der Generationen ganz leicht. Deswegen ist es ein sehr hohes geistliches Gut, was nur besteht, wenn man sucht und wenn man Gott da wirklich sucht in dieser Sache. wenn wir bemerken, dass innerhalb der Gemeinde Jesu die Wertschätzung für die Generation, für die jeweils andere Generation abnimmt, dann ist das vielleicht wie so ein Thermometer, das anzeigt, wie sehr Gottes Gegenwart gerade in uns glüht oder nicht. Das ist wie eine Temperaturanzeige. Denn man kann die Einheit in aller Unterschiedlichkeit nur leben, wenn man selbstlos lebt. Und wenn man nicht von Stolz und Eigensucht und eigenen Interessen angetrieben ist, dann wird es immer zerbröseln. Jede Einheit. Je mehr wir eigensüchtig unterwegs sind, umso schwerer ist es, Einheit zu leben. Und deswegen, wenn wir sehen, dass etwas zusammenfindet, was eigentlich ganz unterschiedlich ist, wie zum Beispiel die verschiedenen Generationen, dann ist das sehr, sehr regelmäßig ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Da lohnt es sich, dann genauer hinzuschauen. Wenn man sowas erlebt irgendwo, dann kann man schauen, was tut Gott hier gerade und wer sind diese Leute, die das so miteinander leben können? Was haben die für eine Beziehung zu Gott, dass das so funktioniert? Ja, also die Bibel, die verheißt ja für die Zukunft, also damals verheißt sie für die Zukunft, zwei völlig gegenläufige Bewegungen. Das eine lesen wir bei Jesus in Matthäus 24 zum Beispiel, da sagt er, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Das ist eine Realität. Da könnte man auch wieder sagen, ja, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, naja, welche Gesetze hat Gott gegeben? Ehre Vater und Mutter und so weiter. Also das schwingt immer wieder mit. Und weil das aber keiner hören will oder keiner ernst nimmt, wird die Liebe erkalten. Und gleichzeitig das, was wir hier lesen, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen wenden und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das sind wie zwei Bewegungen, wie zwei Reiche oder man könnte auch sagen zwei Pflanzen, die gleichzeitig aufwachsen. Jesus hat mal gesagt, der Weizen und das Unkraut wächst gemeinsam auf bis zum Tag der Ernte. Und beides wird man auch in unserer Zeit überall finden. Und die Frage ist, zu welcher Seite stellen wir uns? Was suchen wir? In welchem Bereich wollen wir Frucht bringen? Dass die Liebe weiter erkaltet, dass Generationen sich nicht wirklich mehr begegnen können im Inneren, im Herzen, sich nicht wertschätzen können, dass Spaltung voranschreitet? Oder sind wir auf der Seite dessen, was hier steht, dass sich die Herzen zueinander wenden, trotz aller Unterschiedlichkeit und 20, 30 Jahren Abstand und unterschiedliche Lebenserfahrungen? Das ist hier ein ganz dualistisches Weltbild, muss man sagen. Also es ist einerseits eine Gesellschaft, die von Gott abgewandt ist und gleichzeitig eine Gemeinde, die Gott zugewandt ist. Das wäre so das Ideal von Gemeinde Jesu, dass das dort gelebt wird. Beides existiert gleichzeitig, parallel, und wir sind herausgefordert zu prüfen, welches dieser beiden Reiche sich in unseren eigenen Beziehungen hinsichtlich unserer Wurzeln manifestiert und ausdrückt. Im Blick auf unsere eigenen Wurzeln, wo wir eingebettet sind, eingepfropft sind. Also das Reich dieser Welt, das Reich der Spaltung und Egozentrik oder das Reich Gottes, das wie eine Familie funktioniert. Wir finden in der Bibel auch eine ganze Menge trauriger Beispiele, wenn es darum geht, dass die Generationen nicht zueinander finden und was dann daraus wird. Da kann man in manchen Familien, Stammbäumen, fast Generation für Generation durchgehen und mal zurückverfolgen, wie waren die Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern und was ist am Ende daraus geworden und wie geht es dann wieder in die neue Runde mit einer Generation nach der anderen. Ich will mal nur vier Beispiele nennen. Also es sind ja viele geistliche Männer und Frauen, die wirklich geistliche Männer und Frauen waren in der Bibel, die es aber nicht geschafft haben, ihren eigenen Kindern ihre Gottesbeziehung oder auch eine reife Persönlichkeit weiter zu vererben. Und das ist tragisch. Also wenn man das liest, da macht man sich dann Sorgen um die eigenen Kinder. Also wir haben Leute, die wirklich geistliche Leute sind und es ist ihnen nicht gelungen, ihre Kinder damit reinzunehmen. Und das hat vielleicht auch verschiedene Ursachen. möglicherweise haben sie auch gar nicht viel Energie da reingesteckt, an ihre Kinder was weiterzugeben, sondern waren völlig eingenommen von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Oder viele andere Möglichkeiten, die wir in jeder Einzelgeschichte mal untersuchen könnten, aber ich will noch mal kurz drüber fliegen. Eine Person, wo es auffällig wird, ist Eli. Eli war Priester in Israel und er kannte Gottes Stimme. Ich meine, Samuel hat es von ihm gelernt, auf Gott zu hören, als er ein kleiner Junge war. Also er hat an der Stelle in Samuel sich auch in einer geistlichen Vaterschaft, Elternschaft investiert, muss man sagen. Aber seine eigenen Söhne, die er auch hatte, von denen heißt es, sie waren Söhne der Bosheit. Sie hatten den Herrn nicht erkannt, wird von ihnen gesagt. Sie haben von den Opfern geklaut, die die Leute dort gebracht haben. Die haben sich an den Frauen vergangen, die ins Heiligtum gekommen sind. Die haben haufenweise Sachen gemacht, wo dann das ganze Volk auch sauer war, wegen dem, was die gelebt haben, als Priester auch. Ja. Und dann heißt es so ein Schlüsselsatz, 1. Samuel 2, Vers 25, aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. Und da merkt man, hier ist ein Vaterproblem. Die haben viele andere Probleme auch und ganz viele Probleme verursacht. Aber was hier eigentlich auch drin steckt, ist ein Vaterproblem. Und vielleicht war das sogar das ursächliche Problem für manch anderes, was dann draus geworden ist. Auf jeden Fall war das Ergebnis dieses Bruches zwischen diesen Generationen in der Familie, war, dass die Familie von Eli untergegangen ist. Israel hat einen Krieg danach verloren gegen die Philister, was damit in Zusammenhang gebracht wird, auch mit diesem ganzen Geschehen. 30.000 Tote. Die Bundeslade, die so symbolisch stand für Gottes Gegenwart auch, also Gott war mit denen, die Bundeslade ging zum ersten Mal in der Geschichte Israels verloren und wurde geraubt von den Philistern. Also Gott geklaut, kann man sagen. So war das Empfinden. Krieg, eine Familie geht unter, haufenweise Tote und dann ist noch Gott weg. Die Philister haben ihn geklaut. Das wird zurückgeführt, teilweise direkt oder auch indirekt, auf dieses Generationenproblem zwischen Eli und seinen Kindern. Dann Samuel selber, der unter Eli groß geworden ist. Er ist bei Eli aufgewachsen, ist zum Propheten und Richter geworden später. Ein ganz bedeutender Prophet und Richter. Er hat seine Söhne dann auch als Richter eingesetzt, als er selber alt geworden war. Und dann heißt es aber, seine Söhne suchten ihren Vorteil, sie nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Und dann 1. Samuel 8, Vers 3, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Also da gab es wieder einen Bruch zwischen Samuel und seinen eigenen Söhnen. Sie waren nicht mit hineingenommen in das, was Samuel gelebt hat, was er in überragender Weise gelebt hat. An geistlichem Leben, an Reife auch. Und seine Söhne sind bewusst nicht in seinen Wegen gewandelt, wie es heißt. Also da gab es einen Bruch in dieser Familie. Und das Ergebnis war, dass als Samuel dann alt war und seine Söhne als Richter eingesetzt hatte, da kam das Volk, alle Ältesten Israels kamen zu Samuel und haben ihn gebeten, dass er ihnen bitte einen König einsetzen soll, wie alle anderen Völker auch einen König haben. Sie wollten nicht die Söhne von ihm haben als Richter, sondern haben sich beschwert über die und haben gesagt, also wir wollen lieber einen König haben, wie alle anderen Völker auch einen haben. Und Samuel war an der Stelle auch verletzt, so wirkt es fast, aber er vor allen Dingen deswegen, weil sie damit, hat das Volk im Grunde die Herrschaft Gottes ein Stück weit abgelehnt, eine Theokratie, also dass Gott das Land regiert, durch Propheten, durch Richter, die sagen, was Gott will, wollten sie lieber eine Monarchie, dass ein König an der Spitze steht. Und Samuel erklärt ihnen dann auch, was die Konsequenzen sind, wenn man einen König hat, unnötige Kriege, hohe Steuern und Abgaben, Enteignungen, stärker werdende soziale Unterschiede, Standesdenken, Machtgefälle und vieles, vieles mehr. Er rechnet ihnen das vor und sie sagen trotzdem, wir wollen einen König, weil das, ich sage mal jetzt in meinen Worten, das, was du hervorgebracht hast, jetzt mal ganz überspitzt und fokussiert auf diesen Punkt, das, was du hervorgebracht hast, das wollen wir nicht über uns haben, wir wollen lieber einen König. Und das ist tragisch. Also wenn man das Leben von Samuel sieht und dann merkt, dieser Bruch zwischen den Generationen, hat dazu geführt, dass Israel einen Weg eingeschlagen ist. Gott hat dann trotzdem da noch mitgemacht, hat dann wenigstens gesagt, okay, wenn es wollt, dann suche ich wenigstens die Könige aus, damit es nicht ganz so schlimm wird. Aber im Grunde hat Gott sie gewarnt und hat gesagt, das ist nicht Plan A. Auch eine Folge von diesen Generationenkonflikten. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, in den lutherischen Kirchen, bei den Katholiken, den Orthodoxen und den Armeniern ist heute der Gedenktag Samuels. Das als kleine Info nebenbei. Dann ging es weiter mit David. Samuel hat David zum König gesalbt. Erst Saul, aber dann David. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es. Aber dann, wenn man sich seine Kinder anschaut, sein Sohn Amnon hat seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. David hat auf diese Situation nicht gut reagiert. Er hat es im Grunde laufen lassen. Der war überfordert damit, dass seine eigenen Kinder das machen. Dadurch wiederum war Absalom sauer und verletzt. Er hat seine Schwester gerecht, hat seinen Halbbruder Amnon getötet. Dann musste Absalom natürlich wieder fliehen vor seinem Vater David. Dann flieht er vor seinem eigenen Vater. Nach 5 Jahren kommt er zurück. Er verachtet seinen Vater. Er verachtet ihn als einen schwachen König. In seinen Augen wäre er der bessere König und nicht sein Vater. Er versucht, seinen Vater vom Thron zu stürzen. Dann muss David vor seinem eigenen Sohn fliehen. Am Ende stirbt Absalom. David weint um seinen verlorenen Sohn. Also es ist auch eine Tragödie, wenn man sich diese Geschichten wirklich mal durchliest. Dann kommt ein anderer Sohn von David, der Adonia, der war machtgeil, hat sich eine Privatarmee aufgestellt und wollte König werden. Dann hat inzwischen David schnell, damit nicht der eine Sohn von ihm König wird, hat er einen anderen Sohn, nämlich den Salomo, schnell zum König noch gemacht. Der wiederum hat dann später seinen anderen Halbbruder Adonia getötet. War nochmal eine Geschichte für sich. Also das Ergebnis dieser Generationenkonflikte innerhalb der Familie und der mangelhaften Vaterschaft, die David gelebt hat und natürlich auch der mangelhaften Sohnschaft, die seine Söhne gelebt haben, da hat jeder seine Anteile dran, hat dazu geführt, also Tote über Tote, sinnlose Kämpfe, Spaltung im ganzen Volk bis in die höchsten Regierungskreise hinein, wo immer wieder die Frage war, zu wem stelle ich mich jetzt? Gehöre ich jetzt zu dem oder zu dem? Wen unterstütze ich? Wer soll neuer König werden? Ein Chaos. Und man merkt, im Grunde liegt das Problem in einer kaputten Familie. Und diese kaputten Familien, das kann man im Natürlichen erleben oder auch im Geistlichen, wenn es um die Gemeinde Jesu geht. Und dann noch das vierte Beispiel, der Salomo, der dann König geworden ist, auch ein Sohn von David. Er hat einen anderen Sohn gehabt, der Rehabiam, da habe ich schon mal vor ein paar Wochen den erwähnt. Das ist auch eine ganz krasse Geschichte. Salomo stirbt, Rehabiam wird neuer König. Das Volk sagt, wir müssen so viel Abgaben leisten und kannst du bitte Lockerungen vornehmen? Und Rehabiam holt erst die alten, weisen Berater seines Vaters Salomo, die wirklich Weisheit hatten. Und die sagen, sei milde mit dem Volk. Nimm es nicht zu hart ran, sie werden dir dadurch folgen. Er will es nicht hören, schickt die Alten weg und glaubt es besser zu wissen als sein Vater und die alten Ratgeber seines Vaters. Und dann holt er seine jungen Freunde ran, seine Sandkastenfreunde, sage ich mal, wobei er selber schon um die 40 war, aber so die Gleichaltrigen, die hat er zu irgendwelchen Ministern gemacht und die empfehlen ihm mit harter Hand durchgreifen, richtig hart. Und er hört nicht auf die ältere Generation, sondern nur mit seinen Gleichaltrigen macht er die Sache klar. Und das Ergebnis ist, dass Israel in 2 Reiche zerfällt, Nordreich und Südreich. Rehabiam hat 10 von 12 Stämmen verloren. Er muss selber fliehen. Und es ist die größte Spaltung in der Geschichte Israels, die es bis dahin gab. Und der Auslöser, ein Generationenkonflikt. Weil er die Meinung der Alten verachtet. Die Ratgeber seines Vaters waren für ihn nicht relevant. Götzendienst hat sich dann auch ausgebreitet im Land und so weiter. Und ich glaube, diese Geschichte mit Rehabiam, die ist insofern wichtig für unser Thema, weil hier geht es ja nicht nur um Vater und Sohn im biologischen Sinne, sondern hier geht es auch um die ältere Generation von Ratgebern und die jüngere Generation. Also hier geht es nicht nur um eine biologische Beziehung, sondern hier geht es auch um eine inhaltliche Beziehung, wo Vaterschaft und Sohnschaft nochmal im übertragenen Sinne abgelehnt wird und zerbrochen wird mit verheerenden Folgen. Er hat die Alten verworfen und damit eine Riesenspaltung verursacht und Tragödie im ganzen Land. Also die Einheit der Generation hat immer Auswirkungen auf die Einheit des Volkes auch und auf das Wohlergehen des Landes. Weil Gott den Segen, der mit Land, Sicherheit, Versorgung, Beständigkeit und so zu tun hat, diesen Segen hat er denen verheißen, die Eltern ehren. Dass wir lange bleiben in dem wohnen können in dem Land, was Gott gibt. Dass nicht Gott das Land mit dem Bann schlägt und das Land kaputt geht. Also immer wieder so das Land auch. Das Land, das Leben, was man dort lebt, das hängt davon ab, wie wir die Eltern ehren, die geistlichen oder die natürlichen. Und das gilt eben ganz offensichtlich auch für alle Ebenen, also auch alte Ratgeber, nicht nur der eigene alte Vater. Das merken wir auch, dass es, also dass Vaterschaft, Mutterschaft auch was zu tun hat, nicht nur mit dem biologischen Erzeuger und mit einer natürlichen Familie, sondern im übertragenen Sinne verwendet wird. Das haben wir ganz oft in der Bibel. Bei Elia und Elisa hat man das auch, dass von Elia der Segen, die Vollmacht an Elisa weitergegeben wurde. Und Elisa sagt auch Vater zu ihm. Er sagt, mein Vater ruft er. Und meint damit den Elia, der nicht sein natürlicher Vater war, aber es gibt von Gott her eine Zuordnung, wo Elia für Elisa zum Vater einfach mal gesetzt ist. Dann hat man auch diese Prophetenschüler da, die Prophetenjünger. Dann gibt es auch König Joasch, der sagt zu Elisa wiederum, mein Vater. Also Elisa war für diesen König wiederum eine Vaterfigur. Also deswegen lasst uns vorsichtig sein, welchen Ast wir selbst absägen, aus dem wir vielleicht durch Gottes Entscheidung und Weisheit gewachsen sind. Wo sind vielleicht Zuordnungen, wo Gott uns an eine bestimmte Stelle eingepflanzt hat? Und wenn wir uns selber absägen, dann ist die Konsequenz ein Verdorren letztendlich. Das heißt ja nicht, dass man werden muss wie der Ast, an dem man wächst. Ein Zweig sieht anders aus, der hat eine eigene Funktion. Aber wichtig ist, dass man an ihm dranbleibt und dass man ihn nicht verachtet und sich davon absägt. Gott hat es einfach so gefügt, dass wir in einer Abhängigkeit zueinander leben müssen. So geht das Leben schon los. Das sind so die letzten Gedanken. Also so funktioniert das Leben und so funktioniert auch das Reich Gottes, dass wir in einer Abhängigkeit zueinander leben. Unabhängigkeit ist keine, naja, wie soll ich sagen, also eine überzogener Unabhängigkeitstrieb ist was, was nicht mit dem Reich Gottes kompatibel ist. Sondern es entsteht nur Leben in der Abhängigkeit voneinander. Also schon im Natürlichen ist es so, da kommt was sehr Unterschiedliches zusammen. Also neues Leben kann nur entstehen, wenn Mann und Frau zusammenkommen, die in eine Abhängigkeit zueinander kommen, dann entsteht Leben. Und was ist mit dem Leben? Da kommt ja ein Baby, was in einer tiefen Abhängigkeit zu den Eltern erstmal ist. Das ist ja nicht ein Erwachsener, der fertig rauskommt und sagt, tschüss, danke fürs Gebären, jetzt bin ich weg. Sondern das Kind ist in der Abhängigkeit zu den Eltern und bleibt es auch sehr lange. Bis es sich entscheiden kann, später bleibe ich jetzt freiwillig in einer gewissen Abhängigkeit, indem ich sie ehre und auf ihren Rat auch, also den Rat auch frage oder so. Natürlich immer ist alles relativ, muss dann schauen, was ist wirklich auch weise und gut. Aber oder begebe ich mich jetzt sofort raus und sage, es sind nicht mehr meine Eltern oder die sollen überhaupt nicht mehr mir dazwischen quatschen, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Es gibt kein Leben ohne eine tiefe Abhängigkeit von anderen Menschen. Das merkt man ja, also es gibt so dieses krasse Beispiel von Friedrich II., der im 13. Jahrhundert gelebt hat und der mal testen wollte, wenn man mit Babys, Kleinkindern nicht redet und sich nicht um sie kümmert, welche Sprache sprechen sie dann? Der soll so die Ursprache rausgefunden haben wollen und hat dann mehrere Kinder im Grunde verwahrlosen lassen, dass sie einfach überleben, dass sie Essen kriegen, aber es hat keiner mit denen geredet und keiner ihnen Aufmerksamkeit gegeben. Am Ende haben sie überhaupt keine Sprache gelernt, sondern sind gestorben, diese Kinder. Weil das Leben nur in der Abhängigkeit eine Abhängigkeitsbeziehung funktioniert. Es gibt sonst kein Leben. Und es gibt auch kein geistliches Leben in der Unabhängigkeit vom restlichen Leib Jesu. Es gibt kein geistliches Leben in der Unabhängigkeit von den eigenen Wurzeln und Zweigen, aus denen man hervorkommt. Natürlich, Gott schafft dann immer wieder was Neues, aber die Frage ist, wie sehe ich das, was mich hervorgebracht hat? Welche Haltung habe ich dazu? Immer dort, wo man abgeschnitten ist, wird was verdorren. Das haben wir jetzt schon uns angeschaut, im Kleinen wie im Großen. Es gibt da noch manche Texte, die da spannend wären. Nur mal einfach, dass man es mal gehört hat. Zum Beispiel Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 18, ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Also Juden und Heiden, wo du sozusagen von Gott hineingesetzt wurdest, dementsprechend lebe. Dann führt er das weiter aus, sogar manch einer ist als Sklave berufen. Also da kann man sich schon fragen, meine Güte, Paulus, jetzt wird es aber krass. Er sagt dann zwar auch, wenn du die Chance hast, frei zu werden, dann werde frei, das ist doch super. Aber wenn du halt Sklave bist, dann leb als Sklave dort für den Herrn. Wenn du frei bist, dann leb als Freier. Und dann kommt dieser Satz in 1. Korinther 7, Vers 24. Ach so, hier, das habe ich vergessen. In 1. Korinther 7, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Also sozusagen an der Stelle, an dem Ast, wo du halt dran gesetzt wurdest, da bleib dran. So könnte man es bildhaft sagen. Das heißt, nicht einfach das verwerfen, wo Gott mich vielleicht hingestellt hat. Selbst wenn es was Mangelhaftes ist, wie zum Beispiel Sklaverei, ist ja nicht Gottes Idee gewesen, dass Menschen Sklaven sind. Aber auch da sagt Paulus, ja, wenn du halt da bist, dann bleib da und leb da für den Herrn, sozusagen. Selbstverständlich kann man das dann eben auch auf alle anderen Bereiche übertragen, was er hier so aufzählt. Ich meine, auch beschnitten sein, unbeschnitten sein, das hat ja auch was mit Familie zu tun, mit Zugehörigkeit, wo man von Gott her reingesetzt ist. Das ist ein weites Feld hier. Ob Jude oder Heide oder so, ne? Und wenn man Christ wird, dann wird man ja dann auch noch in Gottes Familie mit hineingeboren. Also das ist ja dann eben nochmal eine neue Dimension, eine Familie. Jesus sagt ja zum Beispiel einmal, wer sind meine Mutter und Bruder und Schwestern und so, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also die Gemeinde Jesu ist eine Familie. Und da redet Jesus von Müttern und Brüdern und Schwestern. Also da gibt es Zuordnungen, wo sowas wie Elternschaft und Kindschaft miteinander gelebt wird, innerhalb der Gemeinde Jesu. Da muss man, also es gibt auch manche, die wollen das nicht so sehen, sondern die denken hier, es ist alles auf einer Ebene, sozusagen alles nur Brüder und Schwestern und soll mir keiner reinquatschen, so ungefähr. Das ist aber nicht das, was wir im Neuen Testament lesen, sondern es gibt auch sowas wie Vaterschaft und Mutterschaft und Kindschaft in den menschlichen Beziehungen in der Gemeinde Jesu. Das lesen wir auch in den Briefen, dass die Gemeinde auch angesprochen wird als meine geliebten Kinder. Paulus hat sie hervorgebracht, geistlich sozusagen, wie ein Vater. Er hat sie gezeugt, redet er davon. Da gibt es also Abhängigkeitsverhältnisse im besten Sinne, wo Gott was schafft, was einander zuordnet, wo man gesegnet wird, indem man an den eigenen geistlichen Eltern dranbleibt und das ernst nimmt, was sie sagen. Da kommt Segen von Gott her, wo Gott offensichtlich der Meinung ist, diesen Segen will ich ihm nur geben durch ihn oder durch sie, damit wir herausgefordert sind, immer wieder an der Demut dran zu bleiben und zu sagen, ich will Gott treu sein und ich will ihn finden und will ihn suchen und das bedeutet aber auch, dass ich diejenigen ehre, die er einsetzt, um mir ein Segen zu sein und um mich weiterzubringen. Ja, wenn wir Erweckung und geistliches Leben suchen, dann müssen wir, glaube ich, bereit sein, uns in gegenseitige Abhängigkeit der Generationen zu begeben. Dann ist es wichtig, dass wir uns nicht abschneiden von den jeweils anderen Generationen, sondern dass wir uns gegenseitig ehren. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, wie geistliches Leben sich ausbreiten soll, wenn sich Zweige von den Ästen trennen. Das ist das, was wir hier immer wieder finden. Und ich glaube, dass ein Satz von Jesus auch genau in dieser Weise Bedeutung hat. Er hat gesagt, den Kindern gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und damit meint er ja nicht, dass tatsächlich im physischen Sinne nur Kinder gerettet werden können und wer dummerweise schon zu alt ist, er hat Pech gehabt. Das ist ja nicht das, was er sagen will, sondern dass wir mit einem kindlichen Herzen, mit einer kindlichen Gesinnung leben sollen. Und das bedeutet ja praktisch, dass wir Eltern über uns anerkennen. Es braucht eine Herzenshaltung von Kindschaft und nicht von Regentschaft und auch nicht von einer überzogenen Unabhängigkeit. Mit einem Herzen der Kindschaft bin ich kompatibel mit dem Reich Gottes. Wir sollen natürlich nicht der Menschen Knechte werden, das sagt die Bibel auch. Wir sollen innerlich frei sein, aber wir sollen gleichzeitig auch bereit sein, uns in das einzuordnen, was Gott zusammenfügt. Wo Gott auch eine gewisse Beziehung herstellt und was zusammenbringt und zuordnet, da dürfen wir einander dienen und uns gegenseitig ehren und nicht einander regieren. Das wäre dann völlig falsch. Also es gibt auch eine völlig falsch verstandene Autoritätshörigkeit in christlichen Kreisen, die nichts mit dieser lebendigen Beziehung zu tun hat, von echter geistlicher Vaterschaft, denn da geht es dann ums Herrschen und ums Regieren. Das ist das, was Petrus gesagt hat, macht es nicht, ihr Älteren, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder der Herde sollt ihr die Herde anleiten. Überall da, wo es um Macht geht und Herrschaft, das ist nicht Reich Gottes, das sagt Jesus auch sehr klar seinen Jüngern. Diesen Vers nenne ich einfach noch als letztes. Jesus rief sie heran, das sagt er in Matthäus 20, Vers 25, er sagt, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen, also die Völker beherrschen sie, und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so sieht es aus. Also wenn wir auch Vaterschaft und Mutterschaft leben für andere, die Gott uns anvertraut, dann hat es nichts, aber überhaupt nichts mit Bevormundung, mit Macht zu tun, dass ich regiere, dass ich sage, wo es lang geht, dass ich bestimme über den anderen, das ist fern vom Reich Gottes. Das sind die Reiche dieser Welt, sagt Jesus. So machen es die Könige dieser Welt. Aber bei euch ist es anders, sondern wenn ihr groß sein wollt, das heißt, wenn ihr verantwortlich sein wollt, wenn ihr einflussreich im Sinne Gottes sein wollt, dann werdet zum Diener. Dann dient einander. Denn selbst Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist das Vorbild für Leiterschaft, für Elternschaft, für Vorbildhaftigkeit, für das, was wir innerhalb der Gemeinde Jesu leben wollen. Und damit binde ich den Sack zu mit Psalm 148, Vers 12 bis 13. Da heißt es, Alte samt den Jungen, sind also aufgerufen hier, Alte und Junge, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben, seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Also Alte samt den Jungen gemeinsam sollen den Namen des Herrn loben. Das ist die Bestimmung letztlich der Generationen. Und ich glaube, da, wo das gelingt und wo wir lernen, uns gegenseitig zu ehren und wertzuschätzen und die Wurzeln, wo wir herkommen, nicht zu verwerfen und uns abzusägen, da wird sich langfristig und nachhaltig geistliches Leben ausbreiten. Da, wo wir es nicht tun, kann sein, es geht erstmal noch ganz gut weiter, aber im Laufe der Zeit wird die geistliche Kraft rausfließen und nicht mehr da sein. Sondern deswegen lasst uns das suchen und ernst nehmen und das wirklich in unser Leben mit hineinnehmen, was Gott sagt. Ehrt einfach. Ehrt die Eltern, auch die Unvollkommenen. Gott, helfe uns. Und ich bete nochmal. Jesus, wir danken dir für das, was du gelebt hast, für dein Vorbild und wir wollen dich anbeten und ehren dafür. Kein Mensch ist so wie du. Du bist Gott und du bist derjenige, der sich selbst völlig entäußert hat. Du hast deinen Thron aufgegeben. Du bist Mensch geworden und hast alles hergegeben, um letztendlich zum König des Universums zu werden. Und jetzt sitzt du auf dem Thron und wir folgen dir nach. Und ich bitte dich, dass wir von dir lernen, dass wir von dir das übernehmen können, was es bedeutet, in Niedrigkeit zu dienen und einander wertzuschätzen und nicht als Regenten und als Herrscher zu kommen. Und ich bitte dich, dass wir lernen, unsere Wurzeln, da wo wir herkommen, wahrzunehmen, zu ehren und zu sehen, was du uns durch sie schenken willst, was du getan hast darin. Ja, wir bitten dich, das in Bezug auf Israel, wir bitten dich, das in Bezug auf die weiteren Stämme und Äste und Zweige, die daraus hervorgegangen sind, wo wir irgendwo dranhängen, und wir bitten dich, das in Bezug auf unsere natürliche Familie, in die wir hineingeboren wurden. Herr, wir brauchen deine Weisheit und deine Kraft, wir brauchen ein Reden von dir, wie das praktisch aussehen kann, auch mit aller Unvollkommenheit klarzukommen und trotzdem das zu ehren, was wir ehren sollen. Herr, bitte mach dieses Thema groß für uns, mach die Einheit der Generationen groß in deiner Gemeinde. Und ich bitte dich, dass wir das an uns selbst und in unserem Umfeld erleben, dass das Herz der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern und der Mütter und der Töchter und so alles zueinander gekehrt wird. In deinem Namen, Jesus. Amen.